Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Simon.
Come on, Russ. Yes! Bam, Alter, Division, Mann. Boom.
Und so, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, klingt es, wenn einer unserer geschätzten Podcast-Kollegen, der Henry, seine Emotionen aber mal so richtig rauslässt. Also dieses Spiel gegen die Rams, da konnte man einfach nicht an sich halten. Und selbst jemand wie Henry hat dann einfach mal alles rausgelassen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Die Seahawks gewinnen gegen die LA Rams und sind endlich wieder das erste Mal seit 2016 Division-Sieger. Und darüber reden wir natürlich heute. Und mit dabei ist heute einmal der Simon.
Hallo.
Und der Tobias.
Ein siegreiches Hallo in die Runde.
Genau, und wir werden jetzt hier nicht so rumschreien wie Henry, ist ja auch nicht schön für so einen Podcast. Darum werden wir das hier ganz ruhig und gesittet angehen, denke ich mal. Und bevor wir hier direkt einmal einsteigen in das Recap des Spiels gegen die Rams, natürlich wie immer für euch kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und da gibt es natürlich wie immer nicht so viel zu berichten nach den Spielen, weil wir natürlich noch keine Infos über Verletzte haben. Zumindest ist im Spiel, hat sich niemand im Spiel so sehr verletzt, dass man jetzt schon irgendwie irgendwelche Aussagen treffen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber kommen wir erstmal so ein bisschen zur Position der Seahawks. Also die Seahawks gewinnen das erste Mal seit 2016 die NFC West, stehen bei 11-4 und haben momentan den dritten Seed in der NFC inne. Möglich ist es tatsächlich noch, dass sie nach oben klettern. Und zwar, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln, Seed Nummer 2 ist noch möglich, wenn entweder Saints oder Packers verlieren und die Seahawks natürlich gewinnen. Also das ist jetzt so die Grundvoraussetzung für diese Szenarien natürlich. Sollten sowohl Saints gegen die Panthers als auch die Packers gegen die Bears verlieren und die Seahawks gegen die 49ers gewinnen, können die Seahawks sogar noch auf den ersten Seed klettern und sich damit eine First-Round-Bye-Week sichern. Das ist natürlich jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich, vor allem, wenn man gesehen hat, wie die Packers die Titans zerlegt haben. Glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass sie gegen die Bears verlieren. Die Saints sind auch definitiv das bessere Team gegen die Panthers. Also sonderlich wahrscheinlich ist es nicht, dass sich die Seahawks dann noch ein, zwei Plätze nach oben mogeln. Aber ihr sollt zumindest schon mal gehört haben, ist es auf jeden Fall noch möglich. Ja, eine etwas unerfreuliche Nachricht, die uns kurz zum Spiel erreicht hat. Oder ich weiß gar nicht, ein, zwei Tage vorher, ich weiß nicht, wann genau das war, Damon Snack Harrison, der Defensive Tackle, den die Seahawks vor ein paar Wochen dazugeholt haben, ist sehr unzufrieden durch seine erneute Inaktivität. Also er war eben nicht active, durfte nicht spielen und hat jetzt die Seahawks tatsächlich um seine Entlassung gebeten. Pete Carroll möchte heute mit ihm reden und im Raum steht so ein bisschen, dass vielleicht fürs nächste Spiel sein Active-Status garantiert werden soll. Aber da haben wir ja bis jetzt auch noch keine neuen Infos bekommen. Also wahrscheinlich wird das im Laufe der Woche ein bisschen klarer werden. Und Harrison hat sich selber auch schon geäußert auf Twitter und hat gesagt, er versteht ja, dass sich das Team auf die jungen Spieler konzentrieren möchte. Aber ist eben nach Seattle gekommen, um zu spielen. Vielleicht einmal kurz die Frage, Simon, an dich. Kannst du es verstehen, dass er so angepisst ist und auch über Social Media dann so ein bisschen seinem Frust Luft macht? Oder findest du es in der Situation ein bisschen blöd?
Ehrlicherweise kann ich es überhaupt nicht verstehen und mich ärgert es auch wirklich, weil er ganz am Anfang, als er da war und nicht aktiviert wurde, als er es eigentlich schon, oder als die Seahawks ihn eigentlich schon hätten aktivieren können, hat er noch gesagt, er wäre nicht nach hier gekommen, weil er irgendwie garantierter Starter werden wollte oder weil er wusste quasi, dass er competen müsste um seine Spielanteile. Und da finde ich es dann doch etwas seltsam, dass er dann jetzt eben so durchscheinen lässt, dass er damit so unzufrieden ist, dass er gerne raus möchte. Und selbst wenn, ehrlicherweise, durch das ganze Covid-Protokoll und so, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal bei einem anderen Team unterkommt, in dieser Saison sehr, sehr gering. Aus meiner Sicht macht da wirklich am meisten Sinn, jetzt bei uns zu bleiben und danach in die Free Agency zu gehen. Das war ja für letztes Mal für ihn auch schon nicht so ganz leicht. Also vielleicht überschätzt er sich und seine Fähigkeiten da ehrlicherweise auch einfach so ein bisschen. Das hat mich schon geärgert, als ich es gelesen habe, weil es natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, Unzufriedenheit aus dem Teaminnersten nach außen dringen lässt, was einfach aus meiner Sicht nicht sein muss.
Ja, Tobi, siehst du es auch so oder hast du vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass Harrison sich vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet hat auch von seinem Engagement bei den Seahawks?
Verständnis habe ich dafür, wenn sein Vertrag daran gekoppelt ist, ob er active ist und er ein bisschen weniger verdient in den Spielen, wo er dann inactive ist, aber ansonsten kann ich es auch nicht so recht verstehen, da habe ich eigentlich gar keine andere Meinung als Simon dazu. Der war lange auf dem Practice Squad und dann auf einmal wird jetzt quasi öffentlich auch so ein bisschen stunk gemacht und ja, tue ich mich irgendwie sehr schwer mit, auch da jetzt der Pete Carroll wohl nochmal mit ihm reden möchte und ein sicherer Active-Status für nächste Woche im Raum steht, das wäre für mich das absolut falsche Signal an der Stelle, weil das ist ja hier irgendwie keine Kreisliga oder sowas, dass man irgendwie sagt, ja, ich möchte jetzt hier spielen und sonst bin ich weg, ach nee, komm, dann spielst du oder so eine Scheiße. Das ist für mich dann irgendwie, also das würde ich gar nicht machen, dann würde ich ihn eher entlassen und sagen, danke für alles, dann reicht aber auch für den Moment, weil ich aber auch denke, dass die Defensive Line, die Interior Defensive Line auch besser bestückt ist aktuell als mit Harrison. Harrison ist halt ein klarer One-Stopper, dafür war er geholt, er hatte einen Forced Fumble. Ich sehe aber jetzt Brian Monet oder Jaron Reed, Puna Ford, alle auch klar vor ihm. Also er ist jetzt nicht der Spieler, der den größten Impact hätte, wenn er jetzt das Team verlässt oder so. Also ja, irgendwie eine Personalie, die mich dann jetzt auch nicht weiter groß interessiert, wenn es jetzt wirklich zu einer Erlassung kommen sollte.
Ja, das stimmt. Also ich bin ein bisschen verwundert auch, Simon, du hattest es angesprochen, am Anfang war er eigentlich auch sehr verständnisvoll für die Situation. Also hat auch gesagt, so ja Leute, was habt ihr denn erwartet? So, ne? Ich werde jetzt hier nicht direkt auftrumpfen und von vornherein starten. Also das war damals eigentlich eine ziemlich coole Einstellung. Sein Post bei Twitter war eigentlich auch sehr differenziert. Also es war jetzt nicht so, dass er angefangen hat, da rumzuzetern und irgendwie Leute zu beleidigen. Also es war schon... Er hat seine Worte schon gewählt, auf jeden Fall. Von daher kann ich mir jetzt auch nicht wirklich böse sein, aber im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir sind jetzt nicht so schlecht bestückt in der Richtung. Von daher weiß ich auch nicht, ob er nicht vielleicht seine Rolle so ein bisschen überschätzt. Aber gut, wollen wir mal sehen, was bei dem Gespräch rauskommt. Das wird sich sicherlich dann in der Woche, im Laufe der Woche zeigen und dann muss man schauen, ob er tatsächlich dann die Einsatzgarantie bekommt oder ob man sich anders einigt. Und ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn er da bleibt, aber wie gesagt, wäre jetzt auch kein Beinbruch, wenn es ihn dann doch wieder woanders hinzieht.
Ja, das muss man ja mal zugutehalten, dass er bei Twitter auch sehr differenziert sich dazu nochmal geäußert hat. Ich finde es eigentlich nicht schön, dass es in die Öffentlichkeit generell geht, aber wie er es dann geschrieben und ausgepackt und vielleicht auch verschmückt hat noch am Ende. Das hat mir dann noch ganz gut gefallen. Also es ist jetzt ja Nicht irgendwie, dass man so böses Blut hat und der hat irgendwie nachgetreten oder sowas. Das muss man auch ganz klar jetzt noch dazu sagen. Aber ist jetzt auch, wie du sagst, keine Personalie, der man groß nachtrauern sollte.
Genau. Und damit wären wir auch schon durch mit den News. Wie gesagt, am Anfang der Woche immer nicht so viel los. Und ja, dann kommen wir jetzt zu erfreulicheren Themen und damit zum Recap des Spiels Seahawks gegen Rams. The Seahawks defense,
they do it again. Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Und wie immer bitte ich euch um eine allgemeine Einschätzung zum Spiel. Also einfach mal so ein bisschen frei heraus. Wie hat es euch gefallen? Vielleicht auch ein bisschen gucken. Erste, zweite Halbzeit. Der Unterschied der beiden Hälften. Simon, fang du mal an. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, der Unterschied war natürlich schon ganz maßgeblich für die Einschätzung des Spiels. Ich bin schon mit bisschen Wut in die Halbzeit gegangen, muss ich sagen. Ich habe die Recap geschrieben für unsere Homepage. Und es war mal wieder so, dass ich zur Halbzeit eigentlich noch nichts geschrieben hatte, außer so ein bisschen Verlauf des Spiels, weil man einfach überhaupt keine Ahnung hatte, in welche Richtung dieses Spiel gehen würde. Es war halt eine Defense-Schlacht mit wirklich schlechten Offense-Reihen auf beiden Seiten, die überhaupt keine Mittel gefunden haben gegen die anderen Defenses. Dann diese vier Field Goals, die alle recht souverän verwandelt waren, aber es war auch nie so das Gefühl, dass man, oder ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass einer der beiden Teams einen Touchdown erzielen kann gegen diese Defenses. Und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit total geändert. Da hat man schon gemerkt, dass die Anpassungen, die auf Seiten der Seahawks gemacht wurden, sehr gut gegriffen haben, dass ganz, ganz wichtig die Third Downs viel besser konvertiert wurden. Und dass einfach die die richtigen Plays zur richtigen Zeit ausgepackt wurden. Das hat man auch besonders schön bei dem Touchdown auf Hollister gesehen. Das war einfach der perfekte Pass zur perfekten Situation, um die Defense da auseinanderzunehmen. Und das hat letztendlich den Erfolg gebracht. Und das war letztendlich das, was wir besser gemacht haben als die Rams und was dann letztendlich auch das Spiel verdient in unsere Richtung gedreht hat. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das klingt schon mal gut. Tobi, du darfst auch einmal kurz dein Anfangsstatement hier präsentieren.
Ja, also mein Vertrauen in diese Defense wird gefühlt von Woche zu Woche größer. Ich hoffe, das ist nicht schlecht, dass ich dann in den Playoffs total enttäuscht werde gegen nochmal vielleicht ein besseres Team oder vielleicht auch nochmal gegen die Rams, falls es so kommen sollte. Ja, zum Spiel an sich, erste Halbzeit, wie Simon sagte, sehr träge, sehr, ja, ich weiß nicht, ob die Teams auch vorsichtig waren oder ob die Defense einfach auch so gut waren, weil man muss auch dazu sagen, dass die Rams Defense auf der anderen Seite eine sehr starke Unit ist. So ein richtig gutes Gefühl bekam ich dann zu Beginn der zweiten Hälfte. Ich hoffe, dass ich mich jetzt noch richtig erinnere, weil diese Seahawks-Spiele, teilweise vor allem auch diese wichtigen Spiele, die ziehen an mir vorbei, dass ich gar nicht mehr genau zuordnen kann, wann jetzt genau was passiert ist. Das ist ganz furchtbar. Das erste Highlight, was mir da offensiv einfällt, ist der Pass auf Moore von Wilson, der ja wie so ein bisschen der Defibrillator der Seahawks-Offense war, glaube ich. Und
ja, tatsächlich, ja.
Etwas später dann auch der Touchdown kam, der erste. Und ab dann hatte ich irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl. Weiter näher eingehen möchte ich jetzt noch nicht, machen wir gleich. Aber die Seahawks-Defense hatte auch noch eine Hauptrolle gespielt.
Absolut. Und da können wir natürlich auch gleich, beziehungsweise ich kann natürlich auch noch mal eben kurz meine bescheidene Meinung anbringen. Und ja, also erste Halbzeit war gefühlt so ein bisschen, reihte sich offensiv in die Leistung der letzten Wochen ein. Wenig hat funktioniert, ihr habt es angesprochen, beide Defensiven haben ein starkes Spiel auch von vornherein schon abgeliefert und wenig zugelassen. Und darunter litten dann natürlich auch die Plays von Russell Wilson und Co. Und ja, man hatte wieder das Gefühl, dass Wilson irgendwie nicht so gut ins Spiel kommt und ja, hin und wieder mal komische Entscheidungen getroffen hat, die Pocket dann doch wieder auch oftmals in die falsche Richtung verlassen wollte, also komischen Sex reingelaufen und ja, waren ein paar Sachen dabei, die mich gestört haben. 6 Punkte waren es am Ende auch nur zur Halbzeit, das ist natürlich nicht das, was man sich erhofft, aber gut, wenn man dann selber auch nur 6 zulässt, ist es nicht ganz so schlimm aus dem Grund. Auf jeden Fall, zweite Halbzeit deutlich, deutlich verstärkte Leistung und am Ende hat es dann auch gereicht. Also mal wieder ein schönes Spiel, bei dem man nicht zittern musste am Ende. Wird man ja als Fan die letzten Spiele fast schon so ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Auch gegen die Jets war er doch sehr deutlich. Gegen Washington, ja, wurde es am Ende ein bisschen knapp, aber so richtig gezittert habe ich ehrlicherweise nicht. Von daher, ja, kann man hoffen, dass es so weitergeht. Und dann wollen wir auch direkt mal uns die einzelnen Aspekte des Spiels anschauen. Fangen natürlich wie immer mit den positiven Aspekten an. Simon, was hast du zur Defensive zu sagen? Vielleicht ein bisschen detaillierter als eben in der allgemeinen Einschätzung. Einfach mal so ein bisschen, ja, was hat dir gefallen? Wie groß ist dein Vertrauen jetzt auch gegen stärkere Gegner wie die Rams? Wo man ja jetzt wirklich gesehen hat, okay, es scheint dann auch zu funktionieren.
Ja, also kann ich definitiv nur so unterschreiben, anschließend an das, was Tobi eben schon gesagt hat. Was ganz entscheidend war, auch für die Defense, war dieser Goal-Line-Stand dann nach unserem ersten Touchdown. Da muss man ein Sonderlob an zuerst Jamal Adams und dann später vor allem auch Jordan Brooks und KJ Wright aussprechen, die da 4 Plays hintereinander an der ganz kurz vor der Goal-Line ja den Touchdown verhindert haben. Das war schon wirklich bärenstark und allgemein muss man auch sagen, dass über das ganze Spiel hindurch die Rams gut gedeckt wurden, also Coverage funktioniert hat, der Druck funktioniert hat, Jared Goff dazu gezwungen wurde, falsche Entscheidungen zu treffen, dann letztendlich auch die eine Interception gefangen wurde, eine zweite hat Adams noch liegen lassen, was eigentlich auch eine sichere gewesen wäre. Ja, das hat mir alles sehr gut gefallen. Kleinere Punkte, wo man vielleicht nochmal adjustieren müsste, wären Third Down Conversions, vor allem am Anfang, vor allem gegen Cooper Kupp. Starke Slot Receiver sind für uns schwer zu verteidigen. Das hat man gemerkt, aber ansonsten war das eine sehr, sehr gute Leistung durch die Bank, von vorne bis hinten konzentriert zu Ende gespielt, nie Big Plays zugelassen und einfach genau das, was wir uns eigentlich am Anfang der Saison schon so ungefähr vorgestellt hatten mit den Leuten, die wir da so auf dem Platz stehen haben. Also eigentlich ist die Defense jetzt da, wo wir sie eigentlich alle zu Saisonbeginn gesehen haben. Und ich habe da jetzt durchaus auch Vertrauen, wenn stärkere Offensivreihen auf uns zukommen, wobei man da immer noch natürlich einschränkend sagen muss, so eine richtig starke hatten wir jetzt seit den Bills nicht mehr. Und in den Playoffs werden da mit den Packers, mit den Saints starke Offensivreihen auf uns warten. Und das wird dann letztendlich der wirkliche Test.
Ja, definitiv. Also du hast es angesprochen, die Defensive spielt jetzt quasi so, wie wir es uns am Anfang erhofft hatten. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Also statt einem Quinton Dunbar haben wir da jetzt auf einmal einen DJ Reed, der wirklich für ordentlich Stabilität sorgt. Tobi Henry ist ja heute nicht da. Möchtest du vielleicht so ein bisschen Lobeshymnen auf DJ Reed begehen, jetzt nachdem wir Henry so ein bisschen geärgert haben am Anfang? Vielleicht können wir ihn jetzt damit wieder versöhnen.
Ja, die große Lobeshymne auf DJ Reed, so wie Henry sie jetzt bringen würde, kann ich nicht machen. Aber man sieht einfach, was für ein Zugewinn er ist. Und ich hoffe, dass die Seahawks damit auch mal vielleicht etwas kleineren Cornerbacks outside die Chance geben, weil es gibt da so einen bestimmten Carroll-Typ mit einer gewissen Länge des Arms beispielsweise, die immer bevorzugt werden. DJ Reed zeigt, dass er in diesem Scheme auch ohne Gardemaße für Pete Carroll einfach Leistung abliefert. Das ist die geilste Waiver-Buyer-Transaktion, die ich ich glaube jetzt, weiß ich nicht, seitdem ich Seahawks-Fan bin vielleicht sogar, weil ich gesehen habe, weil ich glaube nicht, dass bisher ein Free Agent, der übers Waiver-Buyer geclaimt wurde, so in eine Starter-Rolle gewachsen ist bei den Seahawks. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Den Satz, die schöne Einheit, den du gemacht hast, die hast du mir schon vorweggenommen. Ich wollte schon bei Simon reingrätschen eigentlich, dass die Seahawks-Defense jetzt eigentlich so spielt, wie man sie am Anfang der Saison erwartet hat, aber nicht mit Dunbar, wie jeder dachte, sondern wirklich mit DJ Reed. Und ja, das ist schon so eine der Stories der Saison. So Y. Neal war so für mich die erste Story der Saison, wo man auch so ein Pickup hatte, quasi von der Straße, und er bei Adams Ausfall des Seahawks Defense geholfen hat, und DJ Reed legte aber nochmal mindestens eine Schippe drauf. Und ja, ich glaube, alle Lobeshymnen wurden schon gesagt. Er spielt einfach super, hat sich den Starterjob verdient und sollte ihn auch bis mindestens Ende der Saison und hoffentlich darüber hinaus erstmal bekommen. Und er sollte der sein, der herausgefordert wird im Training Camp.
Ja, und Henry hat uns aufgetragen, einen bestimmten Satz noch unterzubringen. Und zwar hatte Goff Angst, auch DJ Reed anzuwerfen, beziehungsweise eben ihn zu testen. Also man hat schon gesehen, Griffin wurde doch ab und zu mal getestet und hat auch nicht immer ganz, ganz so gut ausgesehen, aber DJ Reed war tatsächlich dann auch ein ziemlicher Fels in der Brandung, der ja einfach immer so gut stand, dass Goff sich dachte, nee, lieber nicht, und dann doch lieber auf andere Teile des Felds geworfen hat. Von daher auch an der Stelle Reed auf dem Weg, vielleicht sogar zu Nummer 1. Auch eine interessante Geschichte, wenn man bedenkt, dass Griffin ja auch im Vertragsjahr ist. Also da muss man dann vielleicht sogar mal schauen, ob man ihn nicht so ein bisschen runterhandeln kann mit dem Argument, ja, guck mal, ey, wir haben da aber noch einen. So unersetzbar bist du jetzt nicht mehr. Aber gut, das ist sicherlich was für die Offseason. Und ja, wollen wir vielleicht so ein bisschen auf die andere Seite des Balls schauen. Es sei denn, ihr habt noch was zur Defense.
Ja, gerne.
Dann ja, also was
raus. Das Erste, was ich dazu sagen möchte: ich möchte unbedingt noch dieses Adams-Play gegen Henderson noch mal einmal hier glorifizieren. Jamal Adams, es war dann kurz bevor die 4 Goal-Line-Stands kamen, die einfach unfassbar waren. Und als die Seahawks-Defense dann wie die Geisteskranken vom Platz gerannt sind und sich gefreut haben, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, ich glaube, diese Defense wird in diesem Spiel nicht mehr viel kassieren. Jedenfalls war es das Play davor. Henderson läuft outside über die rechte Seite und Adams kommt eigentlich von links und will zum Quarterback rushen. Und er legt einen Wahnsinnsantritt an und tackelt irgendwie an den Füßen Henderson noch. Das wäre ein sicherer Touchdown gewesen, da hätte keiner mehr irgendwas machen können. Und da hat er eigentlich schon das erste Mal den Touchdown verhindert und danach noch 4 Plays weiter die Defense standgehalten. Das war einfach unglaublich. Dann so ein bisschen zum, so ein Punkt, den ich jetzt in sozialen Medien so ein bisschen gelesen habe, dass man ja auch gegen Jared Goff jetzt zum Beispiel nur so eine gute Offense-Leistung, Defense-Leistung gesehen hat. Und das ist irgendwie so ein Punkt, den ich so ein, ja, so ein bisschen unfair finde und man da irgendwie auch wieder versucht, die Defense-Leistung irgendwie zu schmälern. Und wenn ich mir die letzten Aufeinandertreffen so zurückblicke und ein bisschen nachdenke, wie man so gegen McVay-Offenses bisher gespielt hat, und jetzt hatten wir in der Preview beispielsweise auch das Coach-Duell Pete Carroll gegen Sean McVay genannt, und es ist, glaube ich, das erste Mal der Seahawks-Defense gelungen, einen richtig guten Plan gegen diese Offense zu haben und den auch über vier Quarter komplett auszuführen und diese Rams-Offense bei 3 Field Goal zu halten. Alleine das ist stark, und wir hatten so Probleme mit dieser Rams-Offense, dass ich es nicht verstehen kann, warum man jetzt sagt, ja, man hat ja zum Beispiel nur gegen Jared Goff gespielt, ja, und Jared Goff hat uns auch in den letzten Jahren einiges an Touchdowns und Punkten eingeschenkt, deswegen denke ich, dass man diese Leistung einfach abschließend nochmal loben sollte und nicht da jetzt das Haar in der Suppe suchen sollte, sondern sagen, das war richtig gut und hoffen wir, dass es weitergeht.
Ja, und ich finde, man hat auch gesehen, das, was wir vor dem Spiel angesprochen haben, dass es einfach enorm wichtig ist, ihn unter Druck zu setzen, weil immer, wenn Goff so ein bisschen ja, die Angst hatte, dass er vielleicht doch noch einen mitbekommt, dann wirkten seine Würfe etwas fahrig, und auch bei der Interception ist er ja auch wirklich ja, auf die rechte Seite weggescrambled, auf der Flucht vor den Seahawks-Verteidigern, und hat dann vogelwild irgendwo hingeworfen, wo wirklich überhaupt kein Ram in der Nähe stand, und ja, Dix dann natürlich dankend aufgenommen. Und ja, ich denke, da hat man eben wirklich gesehen, dass es eben auch diesen Plan gibt. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, Druck zu machen, natürlich nicht um jeden Preis. Also es wurde jetzt nicht wirklich, ja, so krass geblitzt, dass die Secondary entblößt wird. Aber es war schon ein guter Mix, würde ich sagen, dass man ordentlich Druck machen konnte, aber trotzdem hinten nicht so viel Preis gegeben hat.
Ja, und was man auch gemacht hat, ist ja nicht nur den Druck, sondern man hat auch Goff dazu gezwungen, beispielsweise die Pocket zu verlassen, und dass er sich da sichtlich unwohl fühlt im offenen Feld, das hat man jetzt mehrfach gesehen. Die Interception hast du angesprochen, aber selbst wenn er ein bisschen freien Platz vor sich hatte, er hat sich ja nicht richtig getraut, loszuscrammeln und die Yards zu holen. Ist er viel zu früh, hat er sich aufgegeben, ist in den Baseball-Slide gegangen und hätte da locker das First Down holen können. Eine andere Situation, da läuft er auch über die rechte Seite, 3rd-and-7, glaube ich, war das. Er hätte locker die 7 Yards erlaufen können, hat dann auch den Ball irgendwie versucht wegzuwerfen oder zum Receiver zu werfen. Und ja, da sieht man halt, wie unkomfortabel sich Goff fühlt, sobald er die Pocket verlassen muss. Ganz unabhängig vom Druck da noch dazu. Also das schien mir, so oft wie es passiert ist, auch ein bisschen Gameplan gewesen zu sein. Selbst wenn der Druck nicht durchkommt, zumindest die Pocket ein bisschen zu bewegen.
Ja. Und wenn Goff dann doch mal zu gefährlich wird, bricht man ihm einfach den Daumen, und dann ja, hat man auch keine Probleme mehr in die Richtung. Nein, eine gute Besserung an der Stelle, aber das sah schon echt eklig aus. Gut, wir wollen jetzt noch mal auf die andere Seite des Balls kommen, und der arme Simon darf jetzt auch endlich mal wieder zu Wort kommen. Wir haben eben schon so ein bisschen zumindest über Wilson gemeckert, zumindest in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit ja, war er dann doch wieder da in den entscheidenden Momenten, oder?
Ja, genau. Also das ist in der ersten Halbzeit mir auch besonders aufgefallen, dass es wieder dieses, ja, also ich glaube, wir können es ja immer noch alle nicht so richtig einordnen, was es genau ist, was ihm fehlt im Vergleich zu Saisonbeginn. Es ist so eine Unruhe drin in allen Aktionen. Es ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit drin, die er in den Aktionen zu Saisonbeginn hatte. Das kam in der ersten Halbzeit schon auch an vielen Stellen wieder durch. Dann waren es wieder überworfene lange Bälle. Da erinnere ich mich an einen auf Lockett, wo Lockett eigentlich genau das eine Yard Separation hat und wo Wilson ihn 2 Yards überwirft. Das ist am Saisonbeginn einfach nicht passiert. Dann waren es, keine Ahnung, auch wieder offene Receiver, die er übersehen hat. Also so Sachen, die man ihm eigentlich wirklich unter normalen Umständen, sage ich mal, nicht zutraut, die alle wieder passiert sind am Anfang. Und es hat sich auch nicht so richtig gebessert in der zweiten Halbzeit, aber zumindest war er in den entscheidenden Momenten da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für jetzt Playoffs und auch nächste Woche noch. Das war eine starke Defense, die da auf uns gewartet hat. Und trotzdem haben wir es dann in der zweiten Halbzeit mit den richtigen Adjustments geschafft, sie so weit auseinanderzunehmen, wie es nötig war, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, man kann dann eben zum Beispiel diesen Pass auf Hollister nochmal nehmen. Wie gesagt, das war einfach genau der richtige Spielzug in genau der richtigen Situation mit absolut perfekter Execution von allen Beteiligten. Das muss man auch erstmal so machen und damit eben auch in der Drucksituation, ich glaube, das war 3. und 7, wenn ich mich nicht recht erinnere, und auch in so einer eher unschönen Feldposition, dann so den Sack zuzumachen und diese NFC West zu gewinnen. Also da hat er dem Druck dann auch standgehalten und ja, eben da das Big Play rausgehauen.
Und genau das ist es nämlich, diesen Sack zumachen. Und das ist das, was die Seahawks hier wirklich nicht gut können, was oftmals ja auch im Playcalling liegt, weil ja in Führung oder selbst bei knapper Führung wirklich teilweise exzessiv nur noch auf den Lauf gesetzt wird. Und das ist zumindest in dieser, ja, in dieser Intensivität nicht passiert. Klar, es wurde dann mehr gelaufen, als man geführt hat, aber trotzdem hin und wieder doch nochmal einen guten Pass dabei gehabt. Und sowas ist eben auch enorm wichtig, um den Deckel dann einfach drauf zu machen. Und so ein 20-9 ist dann eben auch deutlich angenehmer als ein 13-9. Und man macht sich damit einfach, man stellt sich damit so ein bisschen mehr auf eine Stufe mit den wirklichen Top-Teams der Liga, die das einfach konstant schaffen, wie beispielsweise den Chiefs. Gut, jetzt der Spieltag ist nicht so das gute Beispiel, aber ansonsten sind die Chiefs ja wirklich bekannt dafür oder auch früher die Patriots zu ihrer Hochzeit, dass die dann einfach immer, immer, immer weitergemacht haben und nicht irgendwie gesagt haben, gut, jetzt fühlen wir ja, jetzt machen wir mal ein, zwei Gänge zurück, sondern die hatten einfach Bock darauf, dem Gegner nochmal 20 Punkte einzuschenken und haben es einfach gemacht, weil sie es konnten. Und auch wenn es jetzt in der Heftigkeit bei den Seahawks nicht passiert ist, aber so ein 20-9 ist eigentlich ein sehr, sehr entspanntes Ergebnis. Ein Two-Possession-Game ist so spät im Spiel immer eine gute Sache und darum war ich sehr froh, dass die Seahawks es auch früh jetzt geschafft haben, ja, das Spiel quasi zu beenden mit diesem zweiten Score. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch oft in der Saison gefehlt hat. Auch in der letzten Saison waren die Seahawks der absolute Meister darin, knappe, ganz, ganz knappe Spiele zu gewinnen. Einfach, weil sie oftmals den Sack nicht zumachen konnten. Und das ist aber, glaube ich, was man als Spitzenteam drauf haben muss. Und darum, ja, war ich sehr froh, dass es dann, ja, in dem Fall auch funktioniert hat. Habt ihr noch Takes zur Offensive, abgesehen davon nochmal zu sagen, dass dieses Play of Hollister natürlich allererste Sahne war?
Ja, ich hätte noch ein paar erweiterte Statistiken zu Wilson. Ein EPA von 0,09, was jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen besser war als die letzten Wochen. Und was auch so ein bisschen nochmal zeigt, dass Wilson ein gutes Spiel hatte, ist für mich die Completion Percentage over Expectation. Wer denn jetzt, was jetzt hier zu viel Fachchinesisch ist, auf der Webseite von uns haben wir natürlich auch einen tollen Beitrag in zwei Teilen von Henry, der diese ganzen Metriken einmal aufschlüsselt und danach sollte das eigentlich relativ leicht von der Hand gehen, ist dann auch ein schönes Nachschlagewerk. Da hat er CPOA von 3,5 plus, das heißt also, er hat mehr Pässe oder eine höhere Completion Percentage, als ihm vorher prognostiziert wurde. Und das, wenn man dann sich diese Statistiken zur Rate zieht, dann so ein bisschen schaut, wie Wilson vor allem in entscheidenden Momenten drauf war, also abgesehen vom Hollister-Touchdown, auch der Drive nach der Halbzeit oder halt der Drive, der am Ende in diesem Touchdown auf Hollister endete, der war ja auch irre lang und viele Plays, und da hat er auch die Pässe auf Lockett getroffen und die Offense das ganze Feld runter bewegt, da war er irgendwie wieder sehr viel souveräner und irgendwie so ein bisschen so der Wilson, den man so kannte, so Game on the Line, viertes Quarter und dann bringt er die Plays einfach an und das ist ja das, was man vielleicht auch in diesem Stretch so ein bisschen vermisst hat und das unterstreicht im Endeffekt aber auch Wilsons gute Leistung. Noch dazu würde ich sagen, DK Metcalf hat das stärkste EPA der Spieler, die auch wirklich eine Sample-Size haben. Er hat 0,49 Punkte pro Play quasi gemacht. Also das ist zum Beispiel eine wichtige Third-Down-Conversion bei 3. und 10 gewesen, wo er sich gegen Ramsey durchgesetzt hat. Und für mich ist Metcalf immer mehr die klare Nummer 1. Jetzt fehlen ihm noch 5 Yards zum fast ewig gehaltenen Rekord von Steve Largent. Und ich weiß nicht, ob es einen besseren Nachfolger für Steve Largent gibt als aktuell DK Metcalf. Ich gönne ihm das irgendwie schon sehr, dass er diesen Franchise-Rekord nächste Woche irgendwie bricht. Das sollte ja zu machen sein. Und ja, so einer meiner Lieblingsspieler bei den Seahawks. Ich hoffe, damit vergraule ich jetzt nicht irgendwelche Leute, die schon ein wenig länger Seahawks-Fans sind und Steve Largent vielleicht sogar noch live gesehen haben oder sowas. Jonas Meister zum Beispiel. ich glaube, da haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden.
Ja, und Metcalf hat ja auch schon gezeigt, dass er durchaus sein altes Idol würdigen kann, als er zu einem, ich weiß nicht, welches Spiel es war, auf jeden Fall kam er zu irgendeinem Spiel in einem richtig schönen, strahlend blauen Steve Largent-Trikot mit der 80. Also, ja.
Das war schön.
Metcalf ist sich auf jeden Fall bewusst, dass das eine absolute Legende ist. Und ich glaube, es würde ihm schon sehr viel bedeuten, wenn er diesen Rekord knacken kann. Aber so langsam darf er auch mal. Also, wir haben jetzt 2 Wochen nacheinander in der Spieltagswette diesen Stat drin gehabt, dass Metcalf endlich diesen Rekord knackt. Also, wenn wir es jetzt gegen die 49ers wieder reinmachen, dann sollte es aber tatsächlich endlich mal hinhauen. Aber naja, wer weiß.
Aber das ist tatsächlich auch geschont. Also, Metcalf ist tatsächlich für mich auch ein guter Kandidat, an dem man so ein bisschen erklären kann, was der Unterschied zwischen Total Yards und Advanced Analytics ist. Ich habe mich nämlich in den letzten Wochen wahnsinnig oft aufgeregt, dass Metcalf einfach keine Touchdowns mehr gefangen hat, weil das meinem Fantasy-Team nicht so wirklich zugute kam, weil er da immer recht wenige Punkte gemacht hat, dann irgendwie nur so 4-5 oder irgendwie sowas. Aber er hat eben diese wahnsinnig guten EPA-Werte, weil er wahnsinnig oft entscheidende, wichtige Plays gemacht hat, Third Downs geholt hat und so weiter, die für den Teamerfolg viel, viel wichtiger sind, als nachher den Ball in die Endzone zu tragen oder halt den einen Pass über 5 Yards zu fangen. Das ist eben der Unterschied und deswegen wollen wir das auch so ein bisschen forcieren, dass wir hier nicht mehr so viel Total Yards Statistiken herzerren, sondern ein bisschen mehr auf Advanced Analytics gucken.
Da hätte ich dann noch was dazu. Dass David Moore mit seinem Catch, und das war, glaube ich, der einzige im ganzen Spiel, ein EPA von 4,2 Punkten hat. Also da sieht man, wie wichtig dieses Play einfach im Gesamtkontext des Spiels war. Es war einfach mal ein 4-Punkte-Swing, dass dieses Ding ankam. Also unfassbar.
Ja. Wobei man sagen muss, Wilson hätte auch einfach laufen können, ne? Dann wäre es auch ein First Down gewesen.
Ja, aber es wäre nicht so schön trotzdem gewesen.
Ja, das stimmt. Es hätte nicht schon ausgesehen und Wilson hat auch mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Was diese Completion angeht. Aber ja, Fantasy ist natürlich immer im Hinterkopf. Das muss man dann als Seahawks-Fan versuchen auszublenden. Darum drafte ich auch nicht so gerne Seahawks-Spieler, bin ich viel zu emotional. Aber gut, es ist dann etwas schwierig, wenn man neben dem Lieblingsteam noch sein eigenes Team zu managen hat und dann eben auch auf die Metcalf-Yards angewiesen ist. Gut. Dann wollen wir, weiß ich nicht, ich meine, so viel zu meckern gibt es eigentlich nicht, wobei man schon sagen muss, die erste Halbzeit sah nicht schön aus. Also die Offensive ist ja trotz allem Klatsch am Ende des Spiels immer noch nicht wirklich wieder die alte. Klar, man kann jetzt jedes Spiel wieder sagen, irgendwas stimmt da nicht. Wir werden wahrscheinlich nie wirklich erfahren, warum genau das nicht mehr so wirklich flutscht. Eine Erklärung ist natürlich, dass die Defenses gemerkt haben, okay, Wilson wirft gerne tief und wirft auch extrem gut tief. Also stellen wir jetzt fast immer 2 Safeties hinten rein, okay. Aber auch da kann man ja irgendwann mal irgendwie ein Adjustment finden und dagegen wieder neu Profit schlagen. Und das ist bis jetzt nur teilweise passiert. Also so eine richtig neue, gute Idee ist meiner Meinung nach noch nicht eingetroffen. Oder wie seht ihr die Offensive? Also klar, am Ende ist man jetzt froh über den Ausgang des Spiels, aber die erste Halbzeit war doch irgendwie nicht so schön anzusehen, oder?
Ja, tatsächlich wirklich nicht. Also ich habe das für mich auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen nachher. Ich meine, das sind natürlich auch immer so die Anspannung, die wir dann am Spieltag haben, weil es ist wichtig, es geht um was. Also bekommt man schon vielleicht nicht immer so alles mit, was irgendwie so beim Real-Time-Gucken passiert. Aber selbst wenn man danach sich noch Videomaterial anguckt, man findet eigentlich immer noch nur noch viel mehr Gründe, warum es scheiße gelaufen ist. Beziehungsweise wo Russ zum Beispiel blöde Entscheidungen getroffen hat. Also mich ärgert das schon irgendwie, weil ich selbst auch einfach auf keinen grünen Zweig da komme, woran das wirklich liegt. Weil guckst du nach KC, dann siehst du auch, dass sie ständig gegen 2 tiefe Safeties spielen müssen und trotzdem alles auseinandernehmen. Und so viel schlechter ist unsere Offense jetzt auch nicht. okay, die haben den besseren Tight-End, vielleicht auch das etwas breitere Receiver-Core noch, aber also eigentlich müssten wir da schon auch noch mehr können als das, was wir gerade zeigen.
Dann siehst und Achtung, du, den besseren Quarterback.
Ich will die Diskussion jetzt nicht führen, aber ja, also man sieht ja dann auch in der zweiten Halbzeit eben wieder, dass es funktionieren kann, dass die richtigen Plays gecallt werden in den richtigen Situationen und so das Spiel gewonnen wird. Und dann frage ich mich immer, warum kann das nicht früher schon passieren?
Wäre halt einfach zu einfach. So was, ne? Kannst du nicht ein Spiel schon, Pete Carroll sagt doch immer wieder, du kannst ein Spiel nicht im ersten Quarter gewinnen. Nicht im zweiten, nicht im dritten, sondern erst im vierten. Also krampft man sich da irgendwie durch die ersten Quarter, um dann im letzten Quarter so ein bisschen, ja, wieder,
da sieht's, ja, sieht's was, dann halt besser aus. Was mich schon so ein bisschen nervt, ist, dass, da muss ich jetzt dann doch auch nochmal irgendwie auf Henry zurückkommen, dass also das Early Down Rushing, ja, nee, es funktioniert halt dann doch nicht so gut. Es sind immer mal wieder diese 13-Yard-Läufe dabei, wo er dann das First Down direkt wiederholt. Aber sonst sind es im Schnitt halt nur 2 bis 3 Yards. Und das reicht halt nicht für neue First Downs. Oder die Third Downs werden dann zu lang, um sie vernünftig konvertieren zu können. Das macht das ganze Spiel dahinter schon schwieriger, trockener, die Optionen werden weniger. Also ich bin schon auch ein Verfechter davon, ein bisschen wieder mehr dazu zurückzugehen, bei Early Downs auch zu passen. Und das zeigen die EPA-Werte auch dieses Spiel wieder.
Ja. Ja, ansonsten ist es ein bisschen komisch, weil ich finde, unsere Review bis jetzt eben gerade klang einfach durchweg irgendwie positiv. Und ich erinnere mich dann zurück, okay, wie hast du dich während des Spiels gefühlt? Und da war ich irgendwie größtenteils unzufrieden. Also so ein bisschen das Ergebnis des Spiels verfälscht dann so ein bisschen die eigene Meinung oder die eigene Einschätzung der Leistung über das gesamte Spiel hinweg. Und darum habe ich es so ein bisschen als meine Pflicht gesehen, jetzt nochmal zumindest den mahnenden Zeigefinger zu heben, dass es dann eben doch nicht alles so rosig war, wie wir das jetzt irgendwie vielleicht noch durch das gute Ende im Hinterkopf haben. Aber
das ist auch der Grund, warum wir immer noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor wir den Podcast aufnehmen. Ich glaube, das ist nämlich grundsätzlich wirklich gut, weil schlecht war das Spiel nicht von uns.
Nee, schlecht nicht, aber eben auch nicht so geil über 90 Minuten, über 60 Minuten, Fußballer durch, über 60 Minuten, wie es bis jetzt irgendwie geklungen hat, weil, ne, wir haben klar gesagt, die Defensive hat sich verbessert, die Seahawks haben in der Offensive in der zweiten Hälfte gute Adjustments gehabt und ja, aber gut, der Grund für Adjustments war halt eine Scheißleistung in der ersten Hälfte und das muss man dann eben auch so klar benennen, finde ich.
Ja.
Das lief nicht alles perfekt und gut, wir haben jetzt auch noch ein Spiel Zeit bis zu den Playoffs, aber bis dahin muss ich dann irgendwie doch noch ein bisschen was tun, damit man da auch nicht wieder spätestens in der zweiten Runde rausfliegt, weil das ist so ein bisschen die Angst, die ich immer noch habe. Und damit können wir auch eigentlich gleich ins Fazit übergehen. Und meine Frage an euch ist so ein bisschen, wie ist euer Stimmungsbild? Also wie seht ihr die Seahawks momentan vielleicht auch so im Umfeld der NFC vor allen Dingen? Was ist euer Gefühl für die Playoffs, wenn die Seahawks jetzt ihre Leistung aus dem Rams-Spiel so fortsetzen? Tobi, fang du mal an. Wo stehen die Seahawks für dich?
Ja, wenn man jetzt erstmal die Offensive, was ich noch dazu hinzufügen wollte, diese entscheidenden Drives, die sie gemacht haben, die hätten sie in den letzten Wochen meiner Meinung nach nämlich nicht gemacht. Und das liegt vor allem auch in der zweiten Hälfte an der besten Leistung von Wilson. Und wenn man das konservieren kann, dann sehe ich die Seahawks generell eigentlich für die Playoffs recht positiv, muss ich sogar sagen. Ich will jetzt hier nicht wieder großen Optimismus versprühen, aber diese Defense gibt mir halt Woche für Woche mehr Gründe, dass man da eine gewisse Baseline hat, bei der man auch gewisse Gegner, auch Gegner wie die Rams, bei denen man defensiv sehr große Probleme hatte, bei einer bestimmten Punktzahl halten kann. Und dann ist die Offense jetzt aktuell die Variable, die uns da vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber es könnte ja durchaus vorkommen, dass wir nochmal gegen die Rams spielen in der ersten Runde der Playoffs. Und das wäre jetzt so ein Aufeinandertreffen, wo ich nicht mal so eine große Angst hätte, dass man da ausscheidet. Dann sehe ich die Seahawks aber im NFC-Vergleich, ja, war ich doch richtig, jetzt aber auch schwächer als vor allem die Packers aktuell. Und die Saints, da ist natürlich auch wieder die Frage, die haben ja einen Quarterback, der meiner Meinung Meinung nach noch schlechter spielt als Wilson aktuell. Und das wäre auch sowas, wo ich jetzt auch nicht den großen Bammel aktuell fährt. Ich glaube, es wäre ein Matchup, was den Seahawks ganz gut legen könnte. Aber die Packers sehe ich da als aktuellen Top-Favorit. Und die Seahawks können dieses Team nur mit einer herausragenden Leistung schlagen, wenn sie überhaupt so weit kommen, dass sie auf die treffen. Und in einem Spiel, in einem möglichen Super Bowl, so weit will ich eigentlich noch gar nicht denken, sehe ich sie auch gegen die Chiefs als klaren Underdog. Also für ganz oben reicht es nicht, da fehlt mir ein bisschen was, dafür müsste man diese Offense von Saisonbeginn auf den Platz bringen. Ja, also ein Playoff-Sieg traue ich den Seahawks auf jeden Fall zu, viel mehr, da fehlt mir auch noch die Fantasie zu.
Ja, also ich finde auch, also gegen vor den Saints hätte ich keine große Angst, wenn man es schafft, Kamara unter Kontrolle zu bringen, also einfach einigermaßen Lauf-Defense spielt, also was die Vikings da gemacht haben, war ja wirklich völlige Kapitulation. Also wenn man es schafft, Kamara so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen und Breeze zwingt, die Seahawks mit seinem immer schwächer werdenden Arm zu schlagen, so dann gut, sollte irgendwie machbar sein. Aber du hast schon recht, die Packers sind so ein bisschen gerade der große Juggernaut, vor allen Dingen in der NFC. Die Buccaneers darf man sicherlich auch nicht vergessen. Brady spielt, als wäre er gerade erst 40 geworden. Also auf jeden Fall, ja, nicht ohne, was die da offensiv auf den Platz zaubern können. Und ein weiteres Duell mit den Rams, hätte ich nicht so gern, muss ich gestehen. Das wäre, weiß ich nicht, also ich glaube irgendwie, dass McVay in der Lage wäre, sich dann doch nochmal wieder irgendwas auszudenken, um den Seahawks wieder das Leben schwer zu machen. Von daher hoffe ich, dass sie das irgendwie noch ein bisschen verschiebt, dass sie vielleicht nicht unbedingt gegen die Rams spielen.
Ja, aber soll sich McVay jetzt einen neuen Quarterback ausdenken oder was hat er für eine Lösung?
Naja gut, du hast ja selber gesagt, dass selbst Goff uns auch schon Probleme machen konnte. Ja. Ne? Also ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein totale Krüppel ist, den sie von der Straße geholt haben. Von daher muss man schauen.
Aber Goff kann halt außerhalb der Struktur nichts machen und irgendwie müsste McVay ihm ja eine Lösung innerhalb der Struktur dieser Offense geben. Und das sehe ich halt aktuell nicht, dass die Seahawks das nicht, so wie sie es gestern verteidigt haben, das nochmal verteidigen können. Ich denke, wenn man Goff mit einem ähnlichen Gameplan wie jetzt am Sonntag wieder in den Playoffs begegnet, dann glaube ich auch nicht, dass Goff, und ich halte ihn nicht für eine totale Null, ich halte ihn für einen guten Pocket-Quarterback. Und das war es dann aber auch, der in einem Scheme, wo er sehr profitiert, ordentlich bis sehr gut spielen kann. Aber sobald man ihn außerhalb dieser Struktur zwingt, da habe ich dann halt nicht die große Angst davor. Und auch wenn McVay sich was Neues ausdenkt, ich glaube, dass andere Quarterback-Typen dieser Offense da vielleicht auch noch mehr schmeicheln könnten. Also ich bleibe weiterhin kritisch bei Goff, deswegen wäre das auch so ein Matchup, was ich ganz gerne hätte.
Ja. Simon, wie sieht es bei dir aus? Mögliche Playoffs für die, beziehungsweise mögliche Playoff-Duelle für die Seahawks, wie weit schätzt du, können die Seahawks mit der aktuellen Leistung kommen?
Ich muss sagen, mir fehlt da ehrlicherweise gar nicht so ganz viel. Ich habe das in der Recap schon geschrieben, dass bis in die Spitze der Weg aus meiner Sicht nicht so weit ist. Er führt aus meiner Sicht auf jeden Fall über vernünftige Adjustments zur Halbzeit spätestens, wenn nicht besser noch früher im Spiel. Weil das ist das, was sie so ein bisschen in die letzten Wochen haben schleifen lassen, was so ein bisschen den Unterschied jetzt auch gemacht hat im Spiel gestern. Das hat Tobi eben schon so ein bisschen gesagt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass diese Adjustments, die gestern möglich waren und die das Spiel letztendlich für uns gewonnen haben, in den Wochen davor möglich gewesen wären. Da waren es einfach schwächere Gegner. Das ist so der eine Punkt. Also ja, die Offense wäre natürlich stark, die von Saisonbeginn wieder zu haben, dann müssten wir uns wahrscheinlich gar keine Sorgen machen, dann könnten wir uns wahrscheinlich ja irgendwie recht sicher darauf verlassen, die Wildcards zu überstehen und vielleicht sogar die Divisional zu überstehen und ins Championship-Game zu kommen. Ab dann ist es sowieso viel auch ehrlicherweise Glück, bisschen so Tagesform und solche Sachen. Ich sehe uns aber mit der neuen Defense auch durchaus dazu in der Lage, so ein Spiel gegen die Packers zu gewinnen. Letztendlich wird das ein Shootout gegen zum Beispiel die Packers, wo du dann das Glück haben musst, dass du sie halt irgendwann doch nochmal gestoppt kriegst oder bei einem Field Goal hältst. Und deren Defense ist gerade aber ja auch jetzt nicht so bärenstark, als dass man sagen könnte, die werden uns richtig Probleme gegen unsere Offense bereiten. Also ich denke schon, dass der Weg Richtung Championship Game da möglich ist. Wie gesagt, das ist dann eine Tagesformsache auch. Ja, und aus der AFC, wenn es die Chiefs werden, wovon wir, glaube ich, alle ausgehen, dann wartet da halt einfach ein Team, was ja schon so rundum perfekt ist, dass es sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen ist. Ich glaube, das werden wir auch, wenn die da nicht wahnsinnig viel falsch machen, werden wir das in den nächsten Jahren noch häufiger sagen. Ja, das ist auch dann wieder eine Tagesformfrage. Ich glaube, mit den richtigen Adjustments können wir dieses Jahr durchaus auch weit kommen. Und wir haben jetzt diese Defense, die in den letzten 5 Spielen jeweils unter 20 Punkte kassiert hat. Das ist eine Seattle-Defense, das letzte Mal 2014 geglückt. Von daher auch eine Defense, die letztlich für uns Meisterschaften gewinnen kann, durch gute individuelle Leistungen, durch solche Stops, wie wir sie gestern gesehen haben, die aber auch als Unit eben gut funktioniert und den Gegner klein halten kann. Von daher glaube ich, ist an Fundament einiges da, was wir vor 3, 4, 5 Wochen, gerade nach diesem vermaledeiten Bills-Spiel, eigentlich so uns schon gar nicht mehr zugetraut hatten. Deswegen, also ich meine eigentlich, die Chancen sind ganz gut. Das Wichtige ist, dass wir jetzt nicht anfangen, das zu machen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und irgendwie so wie gegen, ich erinnere mich an dieses unsägliche Spiel gegen die Cowboys, wo wir stur an unserem Inside-Run-Plan festgehalten haben, dass wir halt darauf reagieren, was da für ein Team auf uns zukommt, dass wir unsere eigenen Stärken nutzen, aber trotzdem auch die Schwächen des Gegners ausnutzen und so erfolgreich sind. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt und dann kann es auch funktionieren und tiefer gehen, als wir vielleicht alle vor 4, 5 Wochen noch gedacht hätten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Woche. Die Seahawks spielen gegen die San Francisco 49ers, die eigentlich keine große Motivation mehr haben. Sie können uns nicht wirklich mehr in die Suppe spucken. Die Seahawks haben die Division bereits gewonnen. Ein Erklimmen eines besseren Spots ist auch nicht mehr so wahrscheinlich. Die Niners spielen eigentlich auch um nichts mehr. Von daher mal schauen, wie interessant das Spiel jetzt wird. Klar, man muss es gewinnen, um die theoretische Chance zu wahren, noch 1 oder 2 Seeds hochzukommen. Wie gesagt, Packers gegen Bears und Saints gegen Panthers sind die beiden anderen Spiele, die wir alle im Auge behalten sollten. Und soweit war es das von uns. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Und damit verabschieden wir uns natürlich wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.